Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Fukushima wird nun auch in Japan als Störfall der höchsten Stufe bewertet, vergleichbar mit Tschernobyl.
Was jetzt passieren müsste, wo es keine Ausreden gibt von der japanischen Regierung oder von den Betreibern, man müsste wirklich großräumig die Leute wegschaffen,
sagt der Strahlenschutzexperte und Atomkritiker Sebastian Pflugbeil im Gespräch. Außerdem, die verschwundenen Steuermilliarden oder wie falsch darf die Abstimmungsinformation des Bundesrats eigentlich sein? Und die außerirdische Pioniertat des Juri Gagarin bringt Russlands Seele in Wallung, auch 50 Jahre danach. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
In Japan haben die Behörden die Gefahrenstufe für die Atomkatastrophe von Fukushima erhöht. Von bisher 5 auf 7, also auf die höchste Gefahrenstufe, die bisher erst in Tschernobyl erreicht worden war. Die Erhöhung der Gefahrenstufe bedeutet aber laut der Regierung nicht, dass die Situation in Fukushima aktuell gefährlicher sei als zu Beginn des Unglücks. Die heute erfolgte Erhöhung der Gefahrenstufe bezieht sich auf den Anfang der Atomkatastrophe vor einem Monat. Bei Kämpfen im Westen der Elfenbeinküste sind seit Ende März fast 540 Menschen getötet worden. Das melden Ermittler der UNO. Und die Zahl werde wohl noch steigen, sagte eine UNO-Sprecherin in Genf. Laut ihren Angaben gab es die meisten Opfer beim Massaker in der Stadt Duekue. Truppen des rechtmäßigen Präsidenten Ouattara hatten die Stadt Ende März eingenommen. Dabei hatten Anhänger von Ouattara mehrere hundert Zivilisten massakriert. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte die Zahl der Opfer allein in Duekue auf mindestens 800 geschätzt. Die Außenminister der Europäischen Union sind sich nicht einig, mit welcher Intensität das Militärbündnis NATO gegen den libyschen Machthaber Gaddafi vorgehen soll. An einem Treffen in Luxemburg sollen jetzt die Positionen der EU-Mitgliedsländer näher abgestimmt werden. Frankreich und Großbritannien fordern die NATO zu einem härteren militärischen Vorgehen gegen die Gaddafi-Truppen auf. Dagegen erklären Italien und Spanien, die Luftangriffe der NATO würden wie geplant ablaufen. Es brauche keine zusätzlichen Maßnahmen. Die NATO ihrerseits sagte, sie erfülle ihren Auftrag. In der Schweiz haben von Anfang Jahr bis Ende März fast 4.400 Personen ein Asylgesuch gestellt. Das sind 18% mehr als im ersten Quartal des letzten Jahres, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Ein wichtiger Grund für die Zunahme seien die politischen Umbrüche in Nordafrika. So haben im ersten Quartal 250 Menschen aus Tunesien ein Asylgesuch gestellt, womit sie neu die drittgrößte Gruppe in der Asylstatistik sind. Der Nationalrat will an der Unternehmenssteuerreform 2 nicht rütteln. Er hat es abgelehnt, die Volksabstimmung nach dem knappen Jahr von 2008 zu wiederholen oder nachträglich Änderungen vorzunehmen. Erst im letzten Dezember zeigten sich die Auswirkungen der Reform. So entstehen Bund und Kantonen in den nächsten 10 Jahren Steuerausfälle von etwa 8 Milliarden Franken. Davon hätten die Stimmenden allerdings nichts gewusst, denn auch im Abstimmungsbüchlein fehlten entsprechende Hinweise, bemängelten Kritiker. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf bestritt das vor dem Nationalrat nicht.
Man findet nirgends einen Hinweis, auch nicht einen Hinweis dergestalt, dass man festgehalten hätte, dass es fast nicht möglich oder sehr schwierig sei, das zu quantifizieren.
SP und Grüne versuchen nun vor Bundesgericht gegen die Unternehmenssteuerreform vorzugehen. Zudem hat der Kanton Zürich dem Bundesrat vorgeschlagen, die Abstimmung zu wiederholen. Und die Berner Regierung hatte schon vor 2 Wochen eine Beschwerde gegen die Abstimmung von 2008 an den Bundesrat weitergeleitet. In der Schweiz werden weiter im großen Stil Mehrfamilienhäuser gebaut. Laut dem Immobilienberatungsunternehmen Würst und Partner erteilten die Behörden im letzten Jahr Baubewilligungen für gut 38.000 Wohnungen. In den Städten bleibe die Situation auf dem Wohnungsmarkt angespannt. Die Mietpreise würden aber mit einigen Ausnahmen stabil bleiben, sagt Urs Hausmann von Wüst und Partner.
Für das Jahr 2011 rechnen wir in der Tendenz mit stabilen Mieten über die gesamte Schweiz. Es gibt zwei Ausnahmen, das ist der Grossraum Genf auf der einen Seite und in Zürich auf der anderen Seite, wo auch in diesem Jahr die Mieten weiter steigen dürften.
Der Gewinn des Zürcher Verlagshauses Tamedia soll auch den Mitarbeitern zugutekommen. Das verlangen die beiden Mediengewerkschaften Impressum und Syndicom. Sie fordern unter anderem, dass Tamedia entlassene Mitarbeiter wieder einstellt und die Löhne aller Angestellten erhöht. Syndicom schreibt, der Gewinnsprung sei eine Ohrfeige für all jene Mitarbeitenden des Unternehmens, die den massiven Sparprogrammen zum Opfer gefallen seien. Tamedia hat seinen Gewinn im letzten Jahr mehr als verdoppelt auf weit über 100 Millionen Franken. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.352 Punkten, minus 1,4%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 12.258 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 29,74 gehandelt, der Dollar zu 89,77 Rappen. Und das Wetter in der Nacht fällt, vor allem in den zentralen und östlichen Alpen und Voralpen, noch Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt bis gegen 600 Meter. Morgen Mittwoch scheint wieder auf die Sonne, nur im Osten hat es zeitweise dichtere Wolken. Die Temperaturen liegen im Norden zwischen 11 und 15 Grad. Im Süden steigen die Temperaturen morgen bis auf 19 Grad, der Nordföhn lässt allmählich nach. Am Donnerstag ist es im Norden oft bewölkt und vor allem in den Alpen fällt gebietsweise Regen oder ab rund 1300 Metern Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 Grad. Im Süden ist es weiterhin sonnig bei rund 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Fukushima ist langsamer als Tschernobyl, aber vielleicht schlimmer, sagt der Strahlenexperte und Atomkritiker Pflugbeil. Dann, die Abstimmungsinformation des Bundes, kann sie eingeklagt werden und mit welchen Chancen?
Bisher war es so, dass das Abstimmungsbüchlein des Bundesrats direkt nicht angefochten werden kann. Ich halte das nicht für richtig, aber so ist der Entscheid des Gesetzgebers nun mal.
Gesundheitsprävention ist gut, aber wie und wie viel, der Nationalrat diskutiert. Außerdem, die Palästinenser wollen einen eigenen Staat und sie sind auch bereit dafür, bescheinigt die UNO. Besuch in Saudi-Arabien, wir lüften den Schleier. Immobilienboom oder Blase in der Schweiz und schließlich... Einmal um die Welt für Kommunismus und Vaterland. Russland feiert 50 Jahre Gagarin, wir feiern mit, hier im Echo der Zeit. Lange hielt die japanische Atomaufsicht daran fest, Fukushima sei nur ein Störfall der Stufe 5. Nun aber räumt sie ein, die Reaktorkatastrophe erreicht die Stufe 7 auf der internationalen Skala, die höchste Stufe also, die erst einmal in Tschernobyl erreicht wurde. Sebastian Pflugbeil ist Physiker und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz. Pflugbeil war mehrmals in Tschernobyl und zog den Vergleich auf unserem Sender schon vor einem Monat. Der Atomkritiker sieht sich nun bestätigt.
Nach dem Ablauf der ersten Tage war klar, dass das eine ganz schlimme Geschichte wird. Und es ist halt leider so gewesen, dass die Japaner praktisch bis gestern versucht haben, das irgendwie nett aussehen zu lassen und sehr zögerlich mit Informationen sind. Dass sie das jetzt zugestehen, hat schon einen gewissen diplomatischen Wert. Also es ist jetzt japanisch öffentlich, dass es jetzt eine richtig schwere Geschichte ist, die Tschernobyl liegt.
Was aber heißt das konkret, diese Ziffer? Ist das einfach eine schreckliche Zahl für die wissenschaftliche Statistik oder verlangt die eine neue, andere Vorgehensweise?
Ja, es ist eine bürokratische Ziffer, eine willkürliche Festsetzung für ganz schlimm. Dahinter stecken gewisse Eckzahlen, emittierte Radionuklide. Also das sind Zahlen mit so vielen Nullen, dass man da gar nicht zurechtkommen kann. Aber es sind leider keine konkreten Verpflichtungen daran gebunden. Also was aber inhaltlich jetzt passieren müsste, wo es keine Ausreden gibt von der japanischen Regierung oder von den Betreibern, man müsste wirklich großräumig die Leute wegschaffen. Das hat man bisher ungefähr 20 Kilometer weit betrieben, aber unvollständig. Und den Leuten zwischen 20 und 30 hat man empfohlen, die Koffer zu packen und wegzugehen. Das muss generalstabsmäßig geplant werden, so wie man das aus Pripyat kennt in der Nähe von Tschernobyl, da sind dann eben mehrere tausend Busse vorgefahren, die Leute sind eingestiegen und weggebracht worden. Sowas ist in einer Demokratie schwer realisierbar, aber das steht an.
Eben sobald man die Zone tatsächlich ausweitet über die bisherigen 20 Kilometer, kommt man in dicht besiedeltes Gebiet unter Umständen. Das ist, sind schwierige politische Entscheide.
Das wird Millionen Menschen betreffen. Die müssen dann auch irgendwo hin und untergebracht werden und verpflegt werden. Und man muss sich um sie kümmern, müssen ärztlich betreut werden. Das ist unter den gegenwärtigen Bedingungen in Japan, wo immer der Tsunami noch nicht abgearbeitet ist und wo jetzt an allen Ecken und Enden Erdbeben da sind und auch andere Kernkraftwerke anfangen zu spucken. Das ist natürlich eine gigantische Aufgabe, aber das muss jetzt in Angriff genommen werden. Und leider ist in den letzten 14 Tagen viel Zeit verschenkt worden, da hätte man anfangen müssen.
Andererseits sagt die Atomsicherheitsbehörde auch, die Menge der Radioaktivität, die freigesetzt wurde, entspreche nur 10% der Menge, die in Tschernobyl ausgetreten sei.
Naja, also da würde ich jetzt nicht feilschen um solche Prozentzahlen. Tschernobyl ist anders abgelaufen, da ist der ganze Dreck auf einen Hieb in wenigen Tagen frei geworden. Es hat eine Kernexplosion gegeben. Das liegt in Japan nicht vor. Da fällt jetzt so ein Stein nach dem anderen um. Insgesamt ist das radioaktive Potenzial in Fukushima beträchtlich viel größer als das, was in Tschernobyl freigesetzt worden ist. Tschernobyl war ein Reaktor. In Fukushima sind es 4 Reaktoren, die zur Disposition stehen. Und selbst wenn das jetzt noch nicht alles frei geworden ist, so ist sehr wahrscheinlich, dass das im Verlauf der nächsten Monate nach und nach frei wird und dass man das nicht bändigen kann.
Wieso ist das sehr wahrscheinlich, wo doch die japanischen Arbeiter dran sind, die Schmelze zu bremsen? Und der japanische Ministerpräsident auch bekräftigte heute nochmal, dass man die Lage stabilisiere, Schritt für Schritt.
Die Lage hat sich stabilisiert. Das ist so eine Vokabel, die eine Nullvokabel ist. Tatsächlich geht es von Tag zu Tag rapide bergab. Es hat gestern gebrannt und hat wieder massive, wahrscheinlich die massivsten Freisetzungen gegeben, die schließlich auch dazu geführt haben, jetzt die Nummer 7 zu erteilen. Also jetzt zu sagen, dass sich das stabilisiert hat, ist einfach dumm. Das wird so weitergehen, bis diese Kernreaktionen sich beruhigt haben von alleine. Von außen bremsen kann man das so gut wie nicht. Und das kann noch über Monate sich hinziehen. Insofern, das ist so ein bisschen ein günstigerer Umstand als Tschernobyl. Wenn das alles auf einen Hieb frei werden würde, dann würden wir hier nicht diskutieren, dann wäre die Sache völlig klar. Aber das kommt. Alles, was da bisher versucht wurde, hat die Sache nicht zum Stehen gebracht.
Und wenn man endlich doch einen Sarkophag drüber stülpen würde, wie man das in Tschernobyl gemacht hat?
Das kann man erst machen, wenn sich die Sache beruhigt hat. Also rechnet man in einigen Monaten, wenn nicht sogar erst in Jahren. Die Leute kommen auch nicht dicht genug ran, um dort bautechnische Maßnahmen zu ergreifen, weil die Strahlenbelastungen zu hoch sind.
Warum schließen Sie aus, dass man kühlen kann, soweit, dass die Kernschmelze gestoppt wird?
Ja, das funktioniert doch alles nicht. Also im Moment versuchen sie Wasser in die Reaktordruckbehälter zu lenken. Die treffen dann auf die glühend heißen Brennstäbe, wenn sie denn überhaupt noch existieren. So einen richtigen Kreislauf kriegt man nicht zustande, weil am Boden der Reaktordruckgefäße tonnenweise Salz sich inzwischen gesammelt hat. Dann entstehen Dampfwolken. Wenn Wasser auf heißes Metall trifft, gibt es eine Dampfwolke. Der Druck steigt steil an und man muss eine Lücke im Reaktordruckgefäß aufmachen, damit dieser Dampf entweichen kann. Und der nimmt dann aber alles, was an Radioaktivität dort inzwischen aus den zerborstenen Brennelementen rausgekommen ist, mit und die Dampfwolke geht in die Umwelt. Und dann ist der Druck wieder unten, es ist aber kein Wasser mehr drin, man muss wieder Wasser reinkippen. Das Wasser verdampft wieder, der Druck baut sich auf, so stark auf, dass man die Luke aufmachen muss. Das ist ein Kreislauf, den man auch so sehen kann, dass damit systematisch der radioaktive Inhalt dieser Druckbehälter in der Umwelt verteilt wird.
Was heißt das alles übersetzt für die Menschen in der Region? Was für Langzeitschäden sind zu erwarten?
Ja, ich befürchte, es wird weiträumiger und schlimmer sein als Tschernobyl. In Tschernobyl hat es glücklicherweise eine Explosion gegeben, die viel nach oben weggetragen hat. Das hat zu einer gewissen Entlastung der Leute vor Ort geführt. In Japan wird das engräumig wieder runterkommen, im Radius von einigen hundert Kilometern. Und Japan ist ein Vielfaches dichter besiedelt als die Tschernobyl-Region, sodass auch der Gesundheitsschaden, der dadurch erzeugt wird, beträchtlich höher sein dürfte als das, was in Tschernobyl passiert ist.
Sagt der Atomkritiker und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz Sebastian Pflugbeil. Die Die zweite Reform der Unternehmensbesteuerung führt zu Steuerausfällen in der Höhe von mehreren Milliarden. Doch das haben die Stimmberechtigten nicht gewusst, als sie im Februar 2008 über die Vorlage abstimmten. Das Abstimmungsbüchlein, so viel weiß man heute, hat zur Höhe der Steuereinbußen falsche Aussagen gemacht. Muss die Abstimmung also wiederholt werden? Aufgrund von Beschwerden müssen sich der Bundesrat und das Bundesgericht zur Frage äußern. Doch schon jetzt sagt uns ein Staatsrechtler, Aussagen im Abstimmungsbüchlein des Bundesrats sind nicht anfechtbar, so falsch sie auch sein mögen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Verkraftbar seien die Steuerausfälle, die mit der Reform der Unternehmensbesteuerung zu erwarten seien. Dies hat der Bundesrat vor der Abstimmung im Abstimmungsbüchlein behauptet. Kurzfristig sei mit geringeren Steuereinnahmen im Umfang von weniger als 1 Milliarde Franken zu rechnen. Langfristig könnten für den Bund gar die Einnahmen höher ausfallen. Eine hauchdünne Mehrheit der Stimmberechtigten hat dieser Argumentation vertraut und die Vorlage angenommen. Seit Anfang Jahr ist sie in Kraft und jetzt kommt das Erwachen. Gegen 8 Milliarden Franken dürften die Ausfälle betragen, Tendenz steigend. Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf hat nach der außerordentlichen Debatte im Nationalrat zum Thema gegenüber Schweizer Radio DRS bestätigt, die Steuerverwaltung und der Vorgänger Hans-Rudolf Merz habe gar nie abgeklärt, wie groß die Ausfälle würden.
Man hat das unterlassen und man weiß heute, dass das ein Fehler war. Dazu steht die Steuerverwaltung auch und wir im Bundesrat selbstverständlich auch.
Allerdings sei das ein gravierender Fehler, finden Nationalräte der SP, darunter Rechtsprofessor Daniel Josic. Sie verlangen deshalb mittels Beschwerden, dass die Abstimmung wiederholt werden müsse. Mit der Anfechtung von Abstimmungen müsse man zurückhaltend sein, sagt zwar Josic, aber...
In diesem Fall haben wir die spezielle Konstellation, dass wir eine außerordentlich knappe Abstimmung haben und auf der anderen Seite eine objektiv falsche Information, die eine wesentliche Rolle gespielt hat im Abstimmungskampf. Und ich glaube, in dieser sehr seltenen Konstellation, denke ich, ist es ausnahmsweise gerechtfertigt, weil man im Resultat sagen muss, dass nicht ausgeschlossen ist, dass das Resultat anders herausgekommen wäre.
Der bürgerlich dominierte Regierungsrat des Kantons Zürich teilt diese Auffassung. In einem heute veröffentlichten Entscheid spricht er von einem erheblichen Mangel im Abstimmungsbüchlein des Bundesrates. Zitat:
Der geeignet war, die freie Willensbildung der Stimmberechtigten unzulässigerweise zu beeinflussen.
Die Zürcher Regierung fordert den Bundesrat auf, eine Aufhebung und Wiederholung der Abstimmung zu prüfen. Das führe zu weit, entgegnet da SVP-Nationalrat Pirmin Schwander.
Dann müssen wir hingehen und sagen, wir wenden überall die gleichen Kriterien an und dann müssten wir noch ein paar Volksabstimmungen in den vergangenen 2-3 Jahren wiederholen.
Zum Beispiel diejenigen über Schengen und die Personenfreizügigkeit, denn auch dort habe der Bundesrat falsch informiert. Für Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf ihrerseits stellt sich aus Gründen der Rechtssicherheit die Frage, ob man eine Abstimmung nach 3 Jahren schon wieder aufheben wolle. Sie zeigt aber gleichzeitig Verständnis für die Argumentation aus Zürich.
Ich gehe auch davon aus, bin auch überzeugt, dass der Kanton Zürich das sehr wohl überlegt hat, dass er mit einem solchen Gesuch kommt und auch die entsprechenden Argumente liefert. Ja, wir werden uns sehr eingehend damit auseinandersetzen.
Das Gleiche wird das Bundesgericht tun müssen, denn die SP Schweiz ist mit einer Beschwerde auch ans höchste Gericht gelangt. Die rechtliche Lage sei aber verzwickt, sagt Staatsrechtsprofessor Pierre Channen von der Uni Bern. Würde es sich um eine kantonale Abstimmung handeln, dann hätte eine Beschwerde intakte Chancen, sagt Channen. Auf eidgenössischer Ebene aber sehe es anders aus. Das Bundesgerichtsgesetz sehe nicht vor, dass das Abstimmungsbüchlein des Bundesrates angefochten werden könne.
Das ist ein bewusster Entscheid. Das Abstimmungsbüchlein gilt gewissermaßen als politischer Akt, als Akt du Gouvernement. Das war das Verständnis des Bundesrats. Ich halte das nicht für richtig, aber so ist der Entscheid des Gesetzgebers nun mal.
Mit anderen Worten, was im Abstimmungsbüchlein steht, gilt, auch wenn es falsch ist. Ob das auch das Bundesgericht so sieht, werden wir in ein paar Monaten wissen.
Philipp Burkhardt berichtete. Wie stark muss sich der Staat für die Gesundheitsvorsorge engagieren? An dieser Frage entfachte sich heute im Nationalrat eine heftige Debatte. Vor staatlicher Bevormundung warnten die Gegner, die Befürworter betonten, wie wichtig die Prävention sei. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Wenn es um ein ungesundes Leben geht, können Parlamentarier sehr wohl mitreden. CVP-Nationalrat Reto Wehrli mahnte darum auch, wenn man mit der Prävention wirklich ernst machen wolle, dann müsste man eigentlich zuerst bei den Parlamentariern selbst beginnen.
Wir hätten unsere politische Tätigkeit sofort aufzugeben oder zumindest müssten wir unsere
Tagesabläufe hier in Parlamentsbern einer Totalrevision unterziehen, was hieße, fertig mit endlosen Sitzungen, fertig mit endlos herumsitzen und fertig mit Salznüssli, Apero und dem Bellevue Dreigange Parkour, inklusive dieses jeweils ein bisschen Alkohol am Ende.
Es habe niemand etwas gegen Prävention, so Reto Wehrli, doch dafür brauche es kein Gesetz. Prävention müsse nicht vom Staat verordnet werden, fand SVP-Nationalrat Jürg Stahl. Es gehe vergessen, dass
Woche für Woche tausende Leiterinnen, Leiter, Trainer in Vereinen, sei das Fußball, Turmverein, Pfadi und viele mehr, zehntausende Kinder bewegen und tatsächliche und praxisorientierte Prävention betreiben.
Die Gegner aus SVP sowie Teilen von FDP und CVP sprachen von einer eigentlichen Präventionsindustrie, die hier gefördert werde. Gefragt sei aber mehr Eigenverantwortung. SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi:
Ich sage, diese Gesetzgebung hat totalitäre Züge.
Ziel des Gesetzes, der Bund soll seine Rolle in der Prävention verstärken. Im Moment hat er nämlich keine Handhabe für eine aktive, koordinierte Gesundheitsförderung, außer bei AIDS und Suchtkrankheiten. Neu soll er sich aber auch bei chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder psychischen Krankheiten stärker engagieren können. Das Präventionsgesetz will in erster Linie Ordnung schaffen, die zahlreichen Angebote von Kantonen und Privaten koordinieren, und zwar effizient, wie Gesundheitsminister Burkhalter rhetorisch sagte.
Est-ce que l'on doit, oui ou non, organiser efficacement la prévention? Parce que c'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs, et seulement de cela.
Mehr Effizienz, keine Doppelspurigkeiten, das Gesetz verlange nicht mehr Gelder, sondern setze sie besser ein. Prävention werde mit der alternden Bevölkerung wichtiger, vertraten die Befürworter des Gesetzes. Silvia Schenker, SP, beruhigte, es gebe durch das Gesetz nicht mehr Verbote.
Der Salzstreuer wird weiterhin auf dem Tisch stehen dürfen, nicht nur zu Hause, sondern auch im Restaurant.
Nach stundenlanger Debatte nahm der Nationalrat das Gesetz an. In Zukunft soll die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz die Programme konzipieren und Mittel verteilen. Und der Bund erhält die Möglichkeit, den Präventionszuschlag auf den Krankenkassenprämien zu erhöhen, von heute 2,40 Franken auf 3,85 Franken. Als nächstes geht die Vorlage in den Ständerat.
Während das neue Rahmengesetz für Prävention im Parlament also eine Runde weiterkommt, ist für die Gesundheitspolitik des Bundes klar, Prävention wird immer wichtiger, weil die Menschen in der Schweiz immer älter werden. Ziel von Gesundheitsförderung und Prävention müsse es also sein, dass die Menschen gesund älter werden. Inlandredaktorin Christine Warner.
Rentnerinnen und Rentner, sportlich, unternehmenslustig und fit, so hat sich das Bild der Senioren in der Schweiz verändert. Länger leben und länger gesund leben, ein hehres Ziel. Aber es ist nicht realistisch, meint Gesundheitsökonom Heinz Locher.
Wer länger lebt, ist länger behandlungsbedürftig, vielleicht auch chronisch krank. Es ist nicht so, dass die Zahl der Lebensjahre bei Behandlungsbedürftigkeit einfach konstant ist und fortan einfach jetzt noch viele Jahre bei voller Gesundheit kommen. Denken Sie an Patienten mit Bluthochdruck, mit Diabetes.
Er teilt aber die Einschätzung, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die nicht ansteckenden chronischen Krankheiten mehr beachtet werden müssen. Allen voran das Gesundheitsrisiko Übergewicht. Denn dieses begünstigt Bluthochdruck, Diabetes und weit Schlimmeres wie Herz-Kreislauf-Krankheiten oder bestimmte Krebsformen. Allein in den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Übergewichtigen in der Schweiz um 10 auf knapp 40% angestiegen. Thomas Mattig, Direktor der Stiftung Gesundheitsförderung.
In der Schweiz ist heute jedes vierte Kind übergewichtig. Bei den Erwachsenen sind die Zahlen noch viel alarmierender. Und das bedeutet, wenn wir keine Gegensteuer geben, dann werden sich diese Zahlen weiter steigern. Und das wird zu einer Belastung für unser Gesundheitswesen.
Damit meint er die Folgekosten verursacht durch die genannten gesundheitlichen Probleme. Vorbeugen ist also besser als heilen. Dies war auch im Parlament unbestritten und vorbeugen ist auch günstiger als heilen. Die Stiftung Gesundheitsförderung setzt sich zusammen mit den Kantonen für ein gesundes Körpergewicht ein. Direktor Mattig bilanziert heute, das Körpergewicht habe sich auf hohem Niveau stabilisiert, ein erster Erfolg. Auch beim Schweizerischen Gesundheitsobservatorium, das über die aktuelle und zukünftige Gesundheitssituation informiert, meldet Leiterin Monika Diebold einen Erfolg.
Bei den Herz-Kreislauf-Krankheiten hat sich das etwas stabilisiert. Ob das jetzt aber alleine auf gesundheitsfördernde Maßnahmen zurückzuführen ist, das ist relativ schwierig zu sagen.
Und spricht damit das zentrale Problem an. Gerade bei den nicht ansteckenden chronischen Krankheiten lässt sich kaum sagen, welche Präventionsmaßnahme zu welchen gesundheitlichen Verbesserungen führt. Und deshalb lässt sich auch kaum sagen, welche Folgekosten im Gesundheitswesen so verhindert werden können. Gesundheitsökonom Heinz Locher warnt ohnehin davor, Prävention unter dem ökonomischen Aspekt zu betrachten.
Man sollte nicht auf den Irrweg gehen, das mit ökonomischen Renditen zu begründen, weil diese Rechnung wird nie aufgehen.
Komme hinzu, dass die höchsten Gesundheitskosten im letzten Lebensjahr anfallen, Alter ungeachtet. Unbestritten ist, Vorbeugen ist besser als Heilen. Ob aber Vorbeugen auch günstiger als Heilen ist, bleibt also offen.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Frauenbesuch im sittenstrengen Saudi-Arabien, dem Drang in die Städte und seinem Preis und einer sowjetischen Sensation mit kleinen Rechnungsfehlern. Zunächst aber Nahost. Die Palästinenser sind bereit für ihren eigenen Staat. Zu diesem Schluss kommt heute ein in Jerusalem veröffentlichter UNO-Bericht. In allen wichtigen Bereichen habe die palästinensische Regierung sichtbare und schnelle Fortschritte erzielt, trotz der israelischen Besatzung im Westjordanland, heißt es. Letzte Woche hatte die Weltbank bereits ein ähnliches Fazit gezogen. Die Palästinenser wollen im September die UNO-Generalversammlung bitten, einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 anzuerkennen. Irin Meyer.
Ende Jahr haben die europäischen Außenminister erklärt, die Palästinenser hätten das Recht auf einen eigenen Staat. Er wäre anerkannt, wenn es angemessen sei. Die Palästinenser glauben, dieser Zeitpunkt komme im September, wenn die UNO-Vollversammlung tagt. Premier Fayyad hat auch gegenüber Israel offen gesagt, auf dieses Ziel arbeite er hin, wenn die israelisch-palästinensischen Verhandlungen fruchtlos blieben. Sie blieben nicht nur fruchtlos, sie blieben ganz aus, die israelisch-palästinensischen Gespräche. Und somit gibt es aus Sicht der Palästinenser auch keine Alternative zum Gang vor die Vereinten Nationen im Herbst. Heute bestätigt die UNO in einem Bericht ihres Sondergesandten Robert Zeri, dass die Bedingungen für einen eigenen Staat erfüllt, dass die Palästinenser bereit seien. Hart gearbeitet hätten Premier Fayyad und seine Leute in allen Schlüsselbereichen und seien weit vorangekommen beim Aufbau der Institutionen, der staatlichen Infrastruktur. Trotz der israelischen Besatzung und ihrer Siedlungen, die das Westjordanland aufsplitterten in palästinensische Inseln, die voneinander getrennt seien. Der UNO-Bericht attestiert Israel, es habe die Bewegungsfreiheit der Palästinenser etwas erweitert. Doch dies wird die israelische Regierung kaum beruhigen. Verteidigungsminister Ehud Barak hat kürzlich gesagt, es bewege sich ein diplomatischer Tsunami auf Israel zu. Gemeint hat Barak die drohende Abstimmung vor der UNO. Eine Anerkennung des Staates Palästina in den Grenzen von 1967 würde unmittelbar nichts ändern. Ein Beschluss der UNO-Vollversammlung aber hat, auch wenn er völkerrechtlich nicht bindend ist, moralische und politische Kraft. Israel könnte plötzlich als Besatzungsmacht dastehen, die nicht länger Gebiete besetzt, sondern einen anderen Staat. Die Palästinenser könnten weltweit volle diplomatische Beziehungen aufnehmen und von Israel mehr fordern als bisher. Im Moment verlangen sie einen Siedlungsstopp für die Wiederaufnahme der Gespräche. Trotz des drohenden diplomatischen Tsunamis will Israel davon nichts wissen.
Die arabische Welt ist in Bewegung. Viele Menschen hoffen auf Freiheiten, politische und gesellschaftliche, auch in Saudi-Arabien. Vieles, was sonst wo in der Welt normal, ja banal ist, ist dort problematisch, etwa als Mann ein Interview mit einer saudischen Professorin zu führen. Sofern deren Mann nicht dabei ist, geht das weder in einem Café noch in einer Hotelhalle und natürlich auch nicht auf der Straße. Aber selbst in ihrem Büro in der Frauenabteilung der Universität ist das unmöglich. Bleibt also ein Besuch bei ihr zu Hause. Das ist zwar auch nicht sittenkonform, aber es gibt einen Einblick hinter die Kulissen. Fredrik Steiger war in Riad.
In der saudischen Hauptstadt Riad haben die meisten Straßen keine Namen und die Häuser keine Nummern.
Wer jemanden besuchen will, sitzt in ein Taxi und wählt am Handy die zu Besuchenden an. Die erklären dann dem Fahrer den Weg.
Albert Hasseti Center.
Der nepalesische Taxifahrer Madan ist irritiert, dass sein Fahrgast eine Frau besucht. Die Erklärung, die Frau sei Soziologieprofessorin an der King Saud Universität, es gehe um ein Interview, quittiert er kopfschüttelnd. Dann dreht er die Musik lauter. Vieles, was anderswo selbstverständlich ist, ist es in Saudi-Arabien nicht. Etwa ein Besuch in einem Privathaus, wenn der Hausherr abwesend ist. Doch Professorin Fawzia Abu Khaled schert sich wenig um Konventionen. Zu Hause verzichtet sie auf ein Kopftuch, lässt ihre modische Halblangfrisur sehen. Statt eines formlosen Gewandes trägt sie ein zwar langes und dunkles, aber gut geschnittenes Kleid. Zunächst muss sie sich entschuldigen, ein dringlicher Anruf, der Besucher möge eine Weile im arabisch üppig eingerichteten Wohnzimmer warten. Ihre Tochter leiste ihm Gesellschaft. Die schaut gerade ihre Lieblingssendung. Oprah Winfrey's Talkshow aus den USA.
The worldwide exclusive Oprah at Home with Michael Jackson's Mother Catherine.
Hanan ist 20, trägt Jeans, T-Shirt, halbhohe Stiefel. Eine hübsche junge Frau mit langen braunen Haaren, die in der Mensa der Uni Bern kaum auffallen würde. Sie erzählt von der Kälte in England, wo sie islamische Geschichte studiert. Für Kinder der saudischen Mittel- und Oberschicht gehören Auslandsstudien heute zum guten Ton. Hanan lebt gerne in London. Die Stadt sei kosmopolitisch, man könne ausgehen in Cafés, in Kinos. Sie habe viele arabische Kolleginnen und Kollegen. Zum Verhältnis zu englischen Mitstudenten meint sie bloß kein Problem. Besonders eng scheint es nicht. Sie könnte inzwischen zwar auch in Saudi-Arabien studieren, räumt sie ein. Die Universitäten, auch jene für Frauen, würden besser, sagt sie. Das sei enorm wichtig für das Land. Dennoch gehören ein paar Auslandssemester für die Kinder der saudischen Ober- und Mittelschicht weiterhin zum guten Ton. Politik interessiert sie jedoch kaum, ganz anders als ihre Mutter. Die Tatsache, dass in ihrer Heimat extrem einengende Verhältnisse herrschen und das Königreich absolutistisch regiert wird, führt bei den wenigsten jungen Saudis zu revolutionärem Aufbegehren. Die meisten finden sich klaglos damit ab, zumal sie entfliehen können, im privaten Raum, im virtuellen Raum und auf Auslandreisen. Fawzia Abu Khaled hat jetzt ihr Telefongespräch beendet. Eine sri lankische Dienstbotin serviert Tee und Konfekt aus einer riesigen Schale.
The chief editor asked for some changes and I was trying to do stuff, you know, so not to compromise the.
Der Chefredaktor einer Zeitschrift habe im letzten Moment Änderungen an einem Artikel verlangt, berichtet die Soziologin. Sie dürfe das Wort Opposition nicht verwenden. Also habe sie es umschrieben. Man dürfe heute, meint sie, viel mehr sagen. Aber nicht alles.
After 2001, things start to open up and I think we are enjoying right now, relatively speaking.
Im großzügigen, aber nicht protzigen Haus von Fawzia Abu Khaled wird offen diskutiert. Die Professorin ist als kritische Stimme landesweit bekannt. Sie kämpft für Frauen, für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das hindert König Abdullah nicht, sie zu empfangen. Mit ihren Studentinnen beginnt sie sogar eine Studie über dessen Reformpolitik.
Actually, right now I'm doing a research with my students. They are doing a project for their graduation.
Dort werde untersucht, wo die Reformen griffen und ebenso, wo sie stockten. Fawzia Abu Khaled spricht offen an, was derzeit alle Saudis bewegt, öffentlich aber tabuisiert wird, weil es direkt ans Herz der Macht rührt.
I think it is an issue that Saudi people are living right now, the worries of this issue.
Nämlich, wie schlimm ist der Gesundheitszustand des Königs, der im Winter wochenlang in den USA medizinisch betreut wurde? Und wer wird sein Nachfolger? Wieder eher ein Reformer oder aber ein Stockkonservativer? Die Wissenschaftlerin und Schriftstellerin hält viel von König Abdullah. Er sei witzig, aufgeschlossen, volksnah.
He was so funny. He said he came out and he said that I have this problem.
Doch nun ist er krank, womöglich schwerer als verlautbart. Viele Saudis fragen sich, falls der König wirklich nur an einer verschobenen Bandscheibe litt, warum konnte er dann nicht im Land selber behandelt werden? Hassan jedoch, Fawzia Abu Khaleds Sohn, ein angehender Mediziner, der eben nach Hause gekommen ist, erklärt:
We have some experience in several fields.
Saudische Krankenhäuser seien auf vielen Feldern gut, aber nicht so sehr bei Bandscheibenproblemen, behauptet er. Wie seine Mutter und Schwester ist Hassan weltoffen, reist viel und gern. Am meisten angetan hat es ihm die Schweiz, besonders Zürich.
We spent there like 10 days. Everything about Switzerland was impressive, really. I was impressed.
Eine weltoffene Stadt, freundliche Menschen, schöne Natur. Ein oberflächliches Bild. Weder über die Schweizer Basisdemokratie noch über die Politik generell in Europa macht er sich Gedanken. Solange es wirtschaftlich in Saudi-Arabien gut läuft, ist auch für die gebildete Jugend Politik kaum ein Thema. Materielle Fragen dominieren. Für Hassan etwa, ob er sich als künftiger Arzt eine eigene Praxis wird leisten können.
It's good to have your own practice, but
verglichen mit Ägypten, Tunesien oder Libyen sind das Luxussorgen. Aber in ihnen manifestiert sich, dass auch in Saudi-Arabien immer mehr Leute über ihr Schicksal mitbestimmen möchten. Junge Saudis sind gesellschaftlich keineswegs so rückständig und verschlossen wie ihr Land. Sie haben aber gelernt, eine Doppelexistenz zu leben. Im öffentlichen Raum ist vieles verboten, doch hinter Mauern und Schleiern gibt es eine andere saudische Welt. Weltoffener, unverkrampfter, moderner. Fawzia Abu Khaled fragt deshalb:
Let me ask you, what do their audience think of a society that discussing these basics?
Wie seht eigentlich ihr im Westen uns? Sind wir für euch bloß eine bizarre Gesellschaft, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen und viele andere Grundrechte verletzt werden? Sie selber ist die Letzte, die gravierende Mängel bestreitet. Aber es gilt eben auch, man kann vielen Restriktionen ausweichen. Doch immer deutlicher wird, auf Dauer wird das nicht genügen.
Fredrik Steiger berichtete. Die Klagen über teure Mieten sind laut, doch bei genauer Betrachtung sind die Mieten eigentlich nur in den großen Schweizer Zentren teurer geworden. Ganz anders die Entwicklung beim Wohneigentum. Dort fand in den letzten 10 Jahren eine regelrechte Preis-Rally statt. Das zeigt das neueste sogenannte Immo-Monitoring von Wüst und Partner. So muss ein Kaufinteressent für die gleiche Wohnung 60% mehr bezahlen als im Jahr 2000. Und das hat Auswirkungen auf die soziale Durchmischung in den Städten. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath berichtet.
Eigentumswohnungen sind heiß begehrt und in den Zentren für Normalsterbliche praktisch unbezahlbar. Eine Vierzimmerwohnung in Zürich etwa kostet im Schnitt knapp 1 Million Franken, je nach Lage auch das Doppelte. Einfamilienhäuser wurden in der Schweiz auch teurer, doch der Preisanstieg war weniger steil. Woher dieser Unterschied kommt, das erklärt Urs Hausmann, Immobilienexperte bei Wüst und Partner.
Es gibt ein sehr großes Angebot von Einfamilienhäusern, das es bei den Eigentumswohnungen so nicht gegeben hat. Also es war ein knappes Angebot da. Und auf der anderen Seite, die Nachfrage hat sich sehr stark konzentriert auf moderne Wohnungen. Einfamilienhäuser sind eher alt, mindestens 30 Jahre alt.
Der Drang nach der Eigentumswohnung ist vor allem ein Stadtphänomen. Während auf dem Land Einfamilienhäuser nach wie vor begehrt sind, stürzen sich die Käufer in den Städten vor allem auf Eigentumswohnungen und treiben so die Preise in schwindelerregende Höhen. Dass die Nachfrage derart gestiegen ist, führt Urs Hausmann auf eine neue Käuferschicht zurück.
Auf der Nachfrageseite hat es sicher eine Umverteilung gegeben von der Nachfragestruktur. Nicht zuletzt bedingt auch durch die Zuwanderung, dass es neue kaufkräftige Schichten heute gibt, die es früher nur bedingt gegeben hat.
Ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht, trotz anziehender Zinsen bei den Hypotheken. Denn die Löhne der Besserverdienenden stiegen ebenfalls, sagt Urs Hausmann. Für die Mittelschicht aber wird es eng.
Das führt dazu, dass ein gewisses Einkommen, das vor 5 Jahren noch gereicht hätte, dass es heute nicht mehr hinreichend ist, um sich Wohneigentum zu erwerben.
Aber nicht nur der Mittelstand kann sich das Leben in den Zentren immer weniger leisten. Noch stärker trifft es die untersten Schichten, denn auch die Mieten haben sich verteuert. Das führt zu einer Trendumkehr. Während früher die ärmeren Leute in den Zentren lebten und die Reichen das Häuschen im Grünen bevorzugten, drängen nun die Wohlhabenden wieder in die Kernstädte. Dort verdrängen sie die Ärmeren, die immer mehr in die Agglomeration ziehen müssen. Das bleibt nicht ohne Folgen, wie Michael Herrmann, Sozialgeograf an der Universität Zürich, in seinen Untersuchungen festgestellt hat.
Wenn jetzt aber diese Leute zunehmend verdrängt werden, in Gemeinden ziehen in der Agglomeration, die dann reine Arbeiter, reine Unterschichtsgemeinden sind, wie beispielsweise Opfikon in Zürich, dann haben wir das Problem, dass die eine hohe Last tragen müssen, diese Gemeinwesen, aber selber nicht eine Mittel- oder eine Oberschicht haben, die das mittragen können.
Die Politik müsse deshalb dafür sorgen, dass Wohnen im Zentrum für alle bezahlbar bleibe. Da reiche es nicht, dass in Zürich zum Beispiel ein Fünftel der Wohnungen relativ günstige Genossenschafts- oder Gemeindewohnungen seien. Es müssten mehr davon gebaut werden, denn wenn der restliche Wohnungsraum teurer werde und unter den begüterten Einwanderern auch begehrt sei, brauche es mehr günstigen Wohnraum in der Stadt. Dass sich die Lage in den Zentren Genf oder Zürich von allein entspannt, daran glaubt Sozialgeograf Hermann nicht.
Weil ganz wichtig ist, dass diese neue Zuwanderung, die bringt nicht nur zunehmend Leute hierhin, die in den Zentren leben wollen, die mehr bereit sind zu bezahlen, sondern was auch interessant ist und ein wichtiger Aspekt davon ist, dass diese Leute typischerweise Single sind, in Paarhaushalten leben, keine großen Familien haben und entsprechend mehr Wohnraum pro Person beanspruchen.
Die Sogwirkung der Stadt wird also anhalten. Und obwohl viel gebaut wird, die Nachfrage scheint noch längst nicht gestillt. Ohne Gegenmaßnahmen werden die Städte immer mehr nur noch für Bessergestellte oder Kinderlose erschwinglich.
Er war der erste Mensch im All und auch 50 Jahre danach wird Juri Gagarin wie ein Volksheld verehrt. Nach dem Weltraumpionier sind in Russland zahlreiche Straßen, Schulen und Plätze benannt. Für die Sowjetunion war Gagarins historischer Flug der Beweis für die Überlegenheit des kommunistischen Systems über das westliche. Heute gedenken die Russinnen und Russen in zahlreichen Feiern ihrem Kosmonauten und seinem Abstecher ins Außerirdische. Stefan Lack von der ARD.
Unmittelbar vor seinem Trip ins Ungewisse hielt Juri Gagarin eine kurze Ansprache. Er schien auf alles gefasst zu sein. Schließlich hätte das Unterfangen, als erster Mensch ins Weltall zu reisen, auch tödlich enden können.
Was kann ich Ihnen in diesen letzten Minuten vor dem Start sagen? Mein ganzes Leben erscheint mir jetzt als ein schöner Augenblick. Alles, wofür ich gelebt habe, alles, was ich getan habe, ist für diese Minute geschehen.
Am 12. April 1961 um 9.07 Uhr Moskauer Zeit hob seine Rakete Vostok 1 vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur ab. In genau einer Stunde und 48 Minuten umkreiste Gagarin einmal die Erde. Kurz nach dem Eintritt in die Erdumlaufbahn konnte der erste Kosmonaut Funkkontakt zur Bodenstation herstellen und seine Eindrücke beschreiben.
Ich kann die Erde, ich kann Täler, Wälder, Flüsse und die Wolken sehen.
Seine Rückkehr zum blauen Planeten konnte allerdings niemand von offizieller Seite beobachten. Da sich die Ingenieure verrechnet hatten, landete Gagarin im Wolga-Gebiet bei Saratow. Zuvor hatte er sich mit dem Schleudersitz aus seiner Kapsel katapultieren müssen. Der Aufprall wäre sonst zu hart verlaufen. Details, die der Öffentlichkeit lange verschwiegen wurden. Der Flug stand damals unter höchster Geheimhaltung. Ein möglicher Misserfolg hätte auf keinen Fall bekannt werden dürfen. Der heute 99-jährige Co-Konstrukteur Boris Tschertok meint rückblickend:
Das Risiko war sehr hoch. Wenn ich heute den Flug mit der Vostok 1 unter solchen Bedingungen genehmigen müsste, das würde ich nicht unterschreiben.
Nach der geglückten Rückkehr schlachtete die sowjetische Propagandamaschine Gagarins Flug als Beweis für die Überlegenheit des kommunistischen Systems aus. Der damalige Kreml-Chef Nikita Chruschtschow gratulierte Gagarin mit den Worten, das sowjetische Volk werde sich jahrhundertelang an diese Heldentat erinnern. Nach dem weltweit ersten Satelliten Sputnik hatte die UdSSR die zweite große Sensation beim Wettlauf im All zu feiern und die USA das Nachsehen. Wie ein Popstar wurde Gagarin anschließend auf dem Roten Platz vor Zehntausenden empfangen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die damals dabei waren.
Juri Gagarin, mit diesem Namen ist so viel verbunden. Wir waren damals Studenten und liefen zum Roten Platz, wie wir vor Begeisterung schrien. Diesen Stolz kann man nicht beschreiben. Wir waren so stolz, dass wir die Allerbesten sind. Das war einfach Glück.
An der Verehrung des einstigen Sowjethelden, der 1968 auf mysteriöse Weise bei einem Routineflug mit seiner MiG ums Leben kam, hat sich bis heute nichts geändert. Im russischen Fernsehen laufen seit Tagen zahlreiche Dokumentationen über Gagarins Pioniertat. Der 50. Jahrestag des ersten bemannten Raumflugs wird in Russland mit allem Pomp gefeiert. Von 360 riesigen Plakaten schaut Gagarin aus seinem Raumhelm auf die Moskauer herunter. Im Kremlpalast findet ein großes Festkonzert statt. Unter den Gästen sind unter anderem fast 80 ehemalige Raumflieger, die in den vergangenen Jahrzehnten mit der Sojus ins All geflogen sind. Ein großes Feuerwerk darf natürlich auch nicht fehlen. Präsident Medvedev ordnete für den Abend 50 Schuss Ehrensalut an. Zum Gedenken an den ersten Menschen im All.
Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Daniel Hofer, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.